Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen ein gesundes, ein gelassenes und ein gelingendes neues Jahr. Das ist schon eine ganze Menge für ein solches Jahr, das schon recht turbulent begonnen hat. Unschuldig ist es nicht mehr. Aber ich bin ganz sicher, 2026 wird eine ganze Menge Gutes bringen. Analysten glauben beispielsweise, dass Deutschland sich wirtschaftlich wieder erholen wird, zumindest ein bisschen, und stärkerem Wachstum reagieren wird als in den letzten Jahren. Das wäre doch mal was. Im Sommer findet außerdem die Fußball-WM in den USA statt. Da werden wir den Amis mal so richtig zeigen, wie stark Europa sein kann. Ein Redakteur von der Zeit schrieb neulich, das Silicon Valley des Fußballs liegt bei uns. Immerhin, fand ich gut. Und einen kosmischen Augenblick, den wird es auch geben. Meine Tochter und ich sind so ein bisschen Fans von Sternenhimmel und wir freuen uns auf Mitte August. Da kommt es nämlich zu einer totalen Sonnenfinsternis und über weiten Teilen unseres Landes wird es für einen magischen Moment dunkel. Ich will mit dieser launigen Aufzählung banaler Kleinigkeiten aber natürlich nicht ablenken von den schrecklichen Kriegen, die weiterhin weltweit geführt werden, oder der schwierigen Neuordnung politischer und wirtschaftlicher Machtverhältnisse in der Welt, in der Deutschland und Europa erst wieder ihren Platz finden müssen. Nicht alle Dinge werden dieses Jahr besser beginnen, als sie im letzten Jahr endeten. Aber nach dem chinesischen Kalender ist 2026 das Jahr des Feuerpferdes, das für einen kraftvollen Aufbruch steht, also Optimismus und Entschlossenheit und so weiter. Und deswegen bin ich voller Hoffnung. Und falls Sie diesem Jahr so gar nichts abgewinnen können, dann könnte sich wenigstens zukiffen. Die Regierung gab uns 2024 ja ein bisschen Cannabis frei. Wahrscheinlich aus therapeutischen Gründen, damit wir nicht alle durchdrehen. Ich weiß nicht, wie vorausschauend Kollege Lauterbach damals war. Wie dem auch sei. Ich fand, die Zukunft sei zu Beginn diesen Jahres ein passendes Thema für diesen Podcast. Wie gestalten wir sie am besten? Sollte man sich kontrollieren oder die Dinge bei einem Tütchen Marihuana ganz chillig auf sich zukommen lassen? Ich lade Sie hiermit ganz herzlich ein zu einer spannenden Reise in die Zukunft. Und weil es so viel zu entdecken gibt, wird es eine Doppelfolge. Und ich weiß schon, Doppelfolgen mögen Sie nicht, wenn da lange Zeit dazwischen liegt. Deswegen habe ich mir gedacht, damit Sie nicht zu lange auf gepackten Koffern sitzen, kommt die zweite Folge bereits in wenigen Tagen. Und zwischendurch können Sie sich etwas erholen. Auf dem ersten Abschnitt unserer Route beschäftigen wir uns ein bisschen mit uns selbst. Hören Sie diese Folge also, wenn Sie selbst ein paar gute Gedanken zu Ihrer eigenen Zukunft brauchen. Im zweiten Teil der Reise sprechen wir über unsere Gesellschaft. Hören Sie diese Folge, wenn Sie ein Herz für unser Land haben. Und wenn Sie gar nichts von beidem interessiert, hören Sie am besten beide Folgen. So, machen Sie sich bitte reisefertig, denn es geht gleich bereits los. Wir werden auf einem wilden Fluss fahren, ein paar dichte Nebelfelder dabei durchqueren und verschiedene Naturvölker besuchen. Wir werden außerdem in stoischer Gelassenheit mehrmals heiraten. Wir werden etwas Astro-TV schauen, dem guten Ötzi über die Alpen begleiten, eine geheimnisvolle Botschaft in einem Ring entschlüsseln, mit Marc Aurel in einem Fluss baden und etwas ganz Entscheidendes von einem Eichhörnchen lernen. Ja, wenn das mal keine interessante Reiseroute ist. Sind Sie dabei? Falls ja, begrüße ich Sie hiermit herzlich an Bord. Legen wir ab. Viele Naturvölker nutzen in ihren Erzählungen über die Zukunft immer wieder das Motiv der Reise. Bei indigenen Kulturen Nordamerikas steht zum Beispiel der Flug eines Adlers für einen solchen Aufbruch. Bei den Inuit bedeutet der Weg in die Zukunft, sich über dünnes Eis schrittweise nach vorne zu bewegen, ohne dabei immer ganz sicher sein zu können, wo es einen gerade trägt oder wo man einbrechen könnte. Bei den Polynesiern bedeutet es, sich auf einen Ozean hinauszuwagen, ohne verlässliches Kartenmaterial, aber immer mit Blick auf einen verheißungsvollen Horizont. Und die Aborigines in Australien beschreiben die Zukunft als Wanderung entlang von Wegen, deren Endpunkt man nie genau kennt, aber die man in jedem Fall stets singend bereisen sollte. Ist das nicht schön? In allen diesen Geschichten ist Zukunft immer eine Reise in Richtung von etwas Unbekanntem. Nicht ohne Gefahr, aber auch voller attraktiver Ziele und neuer Möglichkeiten. Außerdem ist allen Erzählungen gemeinsam, dass man auf dem Weg niemals stillstehen darf, sondern in Bewegung bleiben muss, weil man sonst vom Himmel stürzt, in Eis einbricht oder von den Wellen davongetragen wird. Wir wollen im Folgenden ebenfalls ein Bild für die Zukunftsreise nutzen und orientieren uns dabei an Völkern aus dem Amazonasgebiet, die die Zeit als Flussfahrt beschreiben. Ich habe mich selbst davon etwas inspirieren lassen und das Bild für Sie etwas ausgeschmückt. Der Fluss selbst ist die Zeit. Langsam und kontinuierlich fließt er durch die Landschaft. Und auf diesem Fluss befindet sich ein Boot, an dessen Steuer Sie stehen. An dem Punkt, an dem sich Ihr Schiff befindet und Sie selbst, ist die Gegenwart. Wenn Sie nach vorne blicken, sehen Sie in die Zukunft und damit das, was noch vor Ihnen liegt. Wenn Sie dagegen nach hinten blicken, sehen Sie die Vergangenheit. Es ist die Wegstrecke, die Sie bereits zurückgelegt haben. Einen richtigen Stillstand gibt es auf der Reise nie. Was eben noch unmittelbar vor Ihnen lag, liegt bereits kurze Zeit später hinter Ihnen. Erich Kästner sagt es einmal sehr schön: Hartnäckig weiter fließt die Zeit. Die Zukunft wird Vergangenheit. Das, was wir Gegenwart nennen, ist übrigens äußerst kurz. Aus neurophysiologischer Sicht beträgt der Zeitraum, den wir jetzt wahrnehmen, etwa 3 Sekunden. Und obwohl wir selbst und unser Schiff immer nur in dieser subjektiv wahrgenommenen Gegenwart verweilen können, schweifen unsere Gedanken in etwa der Hälfte der Zeit in andere Zeitebenen ab. Oft schauen wir dabei durchs Heckfenster zurück. Wir denken an die Vergangenheit. Aber deutlich häufiger schauen wir aus dem Bugfenster nach vorne. Studien zufolge denken wir ganze 10 bis 15 Mal pro Stunde an die Zukunft, also circa alle 5 Minuten. Man muss allerdings zugeben, dass die Gedanken dabei nicht besonders weit reichen. Also jetzt nicht an das Ende des Sonnensystems, sondern eher an die nächsten paar Stunden. Wann ist dieser Podcast endlich zu Ende? Was kaufe ich später noch für den Brunch am Sonntag? Und sollte ich einen Schirm mitnehmen, falls es regnet? Typische Zukunftsgedanken im Alltag sind damit also eher so etwas wie der verlängerte Arm unserer Gegenwart. Der Homo sapiens ist ein Homo prospectus, ein vorausschauender Mensch, wie manche Wissenschaftler unsere Spezies nennen. Und das aus gutem Grund. Ausschließlich im Hier und Jetzt zu leben, hätte uns nämlich nicht erlaubt, uns so gut an verschiedene Lebensbedingungen anpassen zu können. Denn wir hätten weder drohende Gefahren erkannt, noch entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen ergriffen. Schon vor mehr als 100.000 Jahren richteten unsere Vorfahren deshalb ihren Blick immer ein bisschen nach vorne. Beispielsweise, indem sie Nahrung haltbar machten für den Winter und Ähnliches. Wir entwickelten also schon recht früh die Fähigkeit des Future Thinkings. Nicht weit, aber dafür ständig. Das war unser Erfolgsmodell. Und was früher galt, gilt prinzipiell auch heute noch. Nur wer rechtzeitig Holz sammelt, kann später Feuer machen. Fragen Sie mal einen Pfadfinder. Während unserer ersten paar Kilometer auf dem Wasser haben Sie sicherlich schon bemerkt, dass auf der Landschaft um Sie herum, zumindest stellenweise, etwas Nebel liegt. Übrigens so wie hier bei uns an der Donau in den Herbstmonaten. Der Nebel führt dazu, dass unser Blick nach hinten und nach vorne jeweils nicht allzu weit reicht. Aus diesem Grund erinnern Sie sich oft nur an die letzten Tage und Wochen einigermaßen exakt, wenn überhaupt. Der französische Zeitforscher Arnaud d'Argembault von der Universität Liège konnte in seinen Experimenten nachweisen, je weiter die Vergangenheit zurückliegt, desto weniger sensorische Details werden erinnert und desto weniger emotional lebendig sind unsere Gedanken und Gefühle an sie. Falls Sie also Ihren, sagen wir, 18. Hochzeitstag vergessen und emotional völlig ungerührt in diesen Tag hineinstarten sollten, dann sind Sie eigentlich ganz hirngesund. Ich weiß auch nicht, warum mir dieses Beispiel gerade einfällt. Drehen wir uns kurz um. Bei der Zukunft verhält es sich nämlich sehr ähnlich. Beim Blick nach vorne können wir nur selten weit blicken, meist lassen sich nur wenige hundert Meter erahnen. Der Nebel hüllt alles, was weiter weg liegt, in ein großes Geheimnis. Leider gibt es auch kein gutes Kartenmaterial zur Wegstrecke, das uns etwas Orientierung schenken würde, denn jeden Kilometer, den wir zurücklegen, bereisen wir ja zum allerersten Mal. Und damit sind wir beim Kern eines Gefühls, das Menschen bei Gedanken an die Zukunft beschleicht. Es ist eine erwartungsvolle Spannung. Einerseits freudige Aufregung auf das, was sie an Gutem bereithält, andererseits aber auch die Angst vor dem, was Schlimmes geschehen könnte. Und in einer Welt, in der Medien heute weniger von blühenden Landschaften berichten, sondern eher von Stromschnellen und gefährlichen Klippen, die vor einem liegen, schauen viele Menschen leider eher negativ nach vorne. Wenn Sie heute eine News-Sendung schauen und direkt danach eine politische Talkshow, dann kann Ihnen die Reiselust schon mal vergehen. Die einzigen, die immer relativ cool blieben, wenn sie an die Zukunft dachten, das waren die Stoiker. Die Vertreter dieser antiken philosophischen Denkschule vertraten nämlich die Ansicht, dass Zeit nicht linear verläuft, so wie wir es heute glauben, sondern zyklisch, also im Kreis. Die Stoiker gingen davon aus, dass ein verheerender Weltenbrand in regelmäßiger Wiederholung unsere Welt abfackeln würde und danach beginne alles wieder von vorne. Vielleicht waren sie deswegen immer so gelassen. Denn sie wussten ja, falls was schief läuft, kommt die Chance in ein paar Jahren wieder. Zukunft ist recht chillig, wenn man glaubt, sie kehrt nochmal zurück. Marihuana brauchten die Stoiker wahrscheinlich nicht. Im Prinzip ist es wie bei einer Hochzeit. Wenn sie davon überzeugt sind, dass sie nur ein einziges Mal heiraten werden und der Tag selbst soll zum allerschönsten ihres Lebens werden, dann haben sie aber mal so richtig Stress. Denn bei einem linearen Zeitverständnis kehrt der Tag ja nicht wieder. Sie haben also nur eine Chance. Wenn Sie dagegen der Überzeugung sind, ach, der Tag wiederholt sich zyklisch und Sie heiraten vielleicht noch weitere Male, dann wird die Trauung richtig entspannt. Ich möchte Ihnen allerdings empfehlen, diese wenig romantische Weltsicht unbedingt für sich zu behalten, wenn Sie vor dem Traualtar stehen. Vertrauen Sie mir. Zurück aufs Schiff. Zukunft versetzt uns also in Spannung, denn sie ist eine Reise durch unbekannte Landschaften mit ungewissem Flussverlauf und das alles stellenweise bei nebliger Sicht. Kein Wunder also, dass sich Menschen mehr Klarheit wünschen, wenn sie an sie denken. Gerade in unsicheren Zeiten verknüpfen Menschen die Zukunft oft mit dem Wunsch, sie vorhersehen zu wollen. Wahrsagerei hat aktuell Hochkonjunktur und im Internet können Kartenleger zurzeit richtig gutes Geld mit ihren persönlichen Prognosen verdienen. Bis vor wenigen Jahren gab es sogar noch AstroTV, erinnern Sie sich? Ein Fernsehsender, der Anrufern mit dubiosen Methoden ihre Zukunft weissagte. Diese Methoden trugen juristisch übrigens letztlich zum Untergang des Senders bei. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls wünschen sich Menschen zu wissen, was auf sie zukommt. Und je weniger das die Faktenlage zulässt, desto mehr neigen sie zu magischem Denken und glauben irgendetwas, das ihnen vermeintliche Sicherheit gibt. Alles das ist jedoch weder möglich, noch, Achtung, ist es nötig. Viel wichtiger als jedes Detail vorherzusehen ist nämlich, die Zeichen der Gegenwart zu erkennen und angemessen auf sie zu reagieren. Perikles, der bedeutende Staatsmann des antiken Athens, betonte, nicht die exakte Vorhersage der Zukunft zählt, sondern auf sie vorbereitet zu sein. Zukunft können ist also wichtiger als Zukunft kennen. Aber wie genau gelingt das am besten? Sollte man alles gut durchplanen und sämtlichen Eventualitäten vorbeugen? Ist man erfolgreicher, wenn man während seiner Schiffsreise um größtmögliche Kontrolle bemüht ist? Oder sollte man sich auf dem Fluss ein bisschen treiben lassen, sich zurücklehnen und einfach die Landschaft genießen? Welche Form der Zukunftsgestaltung ist die bessere? Wie Sie gleich hören werden, ist die Forschung bei der Antwort auf diese Frage erstaunlich klar. So, ich hau die Antwort hier gleich mal raus. Weder das radikale Durchplanen noch das völlige Treiben lassen erweisen sich langfristig als günstig für eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung. Am erfüllendsten ist dagegen das, was man in der Wissenschaft flexible Kontrolle nennt. Was heißt das genau? Beginnen wir mit dem Aspekt der Kontrolle. Kontrolle meint, dass man die Zukunft immer etwas im Blick behalten sollte. Wer auf seiner Reise nicht ab und an vor sich schaut, übersieht nämlich gegebenenfalls Felsen, die sich plötzlich im Wasser auftun. Im schlimmsten Fall kollidiert man und läuft vielleicht sogar Gefahr zu kentern. Natürlich gibt es Schicksalsschläge im Leben, die niemand vorhersehen kann. Ein plötzlicher Unfall, eine Krebserkrankung oder der Tod eines nahestehenden Menschen. Aber das gilt bei weitem nicht für alle Krisen. Die meisten von ihnen können wir bereits lange vorher durch die Bugscheibe erkennen und steuern dennoch untätig auf sie zu. Der Typ-2-Diabetes beispielsweise ist in erster Linie eine Folge des Übergewichts und könnte, nicht in allen, aber in vielen Fällen verhindert werden, wenn Betroffene rechtzeitig ihre Ernährung und ihr Bewegungsverhalten verändern würden. Auch die Privatinsolvenz ist, zumindest häufig, die Folge längerer Unachtsamkeit und kein einmalig wirtschaftliches Schicksalsereignis. Und dass Ehepartner beschließen, ab einem bestimmten Zeitpunkt getrennter Wege zu gehen, ist auch meistens keinem einzelnen Ereignis geschuldet, sondern viel öfter die traurige Folge der Tatsache, dass man sich über Jahre auseinandergelebt hat, schleichend Stück für Stück. Eine bekannte Arbeitsgruppe aus Seattle konnte anhand des Verhaltens und der Kommunikation von Paaren mit einer fast 90-prozentigen Sicherheit voraussagen, ob sich die beiden innerhalb der nächsten 5 Jahre trennen würden. Ich halte es für wichtig, dass wir uns diesen Punkt klar machen, auch wenn er uns etwas aus der Komfortzone schubst. Krisen sind nicht immer plötzliche Einschläge, sondern auch schon mal die Endpunkte längerer Nichtreaktionen auf Entwicklungen, die man lange Zeit einfach nicht sehen wollte. Der amerikanische Soziologe Dale Danifer spricht in dem Zusammenhang von einer Accumulation of Disadvantage und meint damit, dass manche unserer großen Probleme im Leben die Summe vieler kleiner versäumter Kurskorrekturen sind. Und um solche Felsen havariefrei zu umschiffen, brauchen wir keine Kartenleger und auch kein Astro-TV. In den meisten Fällen reicht es völlig, in der Gegenwart aufmerksam zu sein für sich und sein Leben und konsequent zu handeln, bevor es zu spät dafür ist. Ein altes Sprichwort bringt es auf den Punkt. Wer die Zukunft lesen will, muss manchmal die Gegenwart richtig buchstabieren. Es gibt eine Vorlesung, die ich hier in Regensburg halte, und passend dazu zeige ich manchmal das Bild von einem Eichhörnchen. Wenn der Sommer zur Neige geht, dann beginnt es bekanntlich, Nahrungsmittel für den Winter zu sammeln. Es braucht dafür auch nicht sonderlich weit in die Zukunft sehen. Das könnte es im Übrigen auch gar nicht. Es reicht völlig, die fallenden Temperaturen wahrzunehmen und sich rechtzeitig vorzubereiten. Dem Tierchen gelingt Vorsorge ohne Vorhersage. Das ist, worauf ich hinaus will. Es erkennt die Zeichen der Gegenwart und handelt rechtzeitig. Instinktiv, aber konsequent. Tun wir das auch? Viele von uns mit Sicherheit. Aber derzeit beobachten wir auch ein Lebensprinzip achtsamer Distanz, das zu einem sehr beliebten und, wie ich finde, teils irritierenden Zeitgeist geworden ist. Natürlich ist an achtsamer Distanz vieles richtig. Von übertriebenen Gedanken und Gefühlen sollte man in der Tat immer wieder Abstand nehmen. Und Glück und Genuss finden wir richtigerweise vor allem durch den Fokus auf das Hier und Jetzt. Ich habe selbst schon sehr oft darüber gesprochen. Aber wie immer macht die Dosis das Gift. Eine zu starke Laissez-faire-Haltung auf den Liegestühlen an Deck kann eine kluge Voraussicht und ein selbstverantwortliches Handeln erschweren oder sogar ganz verhindern. Wer nie an seine Zukunft denkt, verbaut sie sich. Um an der Stelle nochmal auf den Homo Prospectus von eben zurückzukommen, eine solche kluge Vorausschau ist der eigentliche Grund, warum wir ständig in unserem Kopf die Zukunft simulieren. Der Mensch ist kein reines Gegenwartswesen, Achtsamkeit hin oder her. Eine Kultur, die eine solche Erkenntnis heute so implizit abwertet, wie wir es tun, verhält sich im Grunde genommen inhuman. Sprüche wie »Genieße nur den Augenblick und denke nicht an das, was sein könnte« waren mir daher immer schon etwas suspekt. Das mag in einem buddhistischen Kloster funktionieren, aber im normalen Leben gibt es kaum etwas Hinderlicheres. Mit diesem Lebensmotto würden sie nämlich haargenau gar nicht zustande bringen. Zu viel Achtsamkeit macht träge und verantwortungslos. Manchmal kriegen wir in unserer Bräsigkeit Gott sei Dank erstmal einen sprichwörtlichen Schuss vor den Bug. ein erster Angina-Pectoris-Anfall oder ein Hörsturz nach Wochen anhaltenden Stresses. Mitarbeiter kündigen nach und nach unter einer neuen Führungskraft. Der eigene Partner beginnt sich zurückzuziehen, nachdem man seit Monaten nicht mehr miteinander geredet hat. Es gibt immer Zeichen, die man erkennen kann, wenn man hinschaut. Der Fluss schickt uns eine Warnung, als wollte er sagen, gib etwas Acht auf das Flussbett vor dir, auf deine Gesundheit, auf deine Partnerschaft, vielleicht auf dein Geld. Dann ist das Einzige, was hilft, entschlossen das Steuer in die Hände zu nehmen und wieder seinen Blick konsequent nach vorne auszurichten. Das ist es, was einen guten Kapitän auf einem Schiff ausmacht. Viele Menschen erleiden im Leben genau deswegen weniger Schiffbruch, weil sie bei Felsen im Wasser früh genug reagieren und das Steuer bei Bedarf herumreißen. Oder weil sie gegebenenfalls sogar im Vorfeld die Steine aus dem Flussbett entfernen. Das kann Kollisionen verhindern oder deren Folgen zumindest deutlich abschwächen. Das hat man übrigens für Liebesbeziehungen, für die Herzgesundheit, für Burnout, sogar für Schwangerschaftskomplikationen und für viele psychische Krankheitsentwicklungen beweisen können. Insgesamt schätzt man die Verhinderung von gesundheitlichen, sozialen oder psychologischen Risiken auf 30-50% ein, nur weil man ab und an im Leben aus dem Bugfenster schaut und proaktiv handelt. Seiner Zeit immer ein kleines bisschen voraus zu sein und dadurch besser vorbereitet zu sein, mag ein wenig spießig klingen, ist aber in Wahrheit ein Zeichen von menschlicher Reife. Also nehmen Sie sich doch Anfang des Jahres etwas Zeit für eine kurze Reflexion und fragen Sie sich ehrlich und selbstkritisch, ob sich schon jetzt an Ihrem Horizont irgendwo Stromschnellen und ein paar Felsen abzeichnen, auf die Sie zusteuern. Falls dem so ist, übernehmen Sie entschlossen das Kommando auf Ihrer Brücke und gehen Sie ans Ruder. Sie werden sehen, die Eichhörnchenstrategie hilft auch auf See. Wer in der Gegenwart rechtzeitig handelt, muss die Zukunft weniger fürchten. Kontrolle ist aber nur ein Teil der gelingenden Zukunftsgestaltung. Flexibilität ist der andere. Kurz gesagt ist mit Flexibilität gemeint, trotz aller Vorsicht und Vorausschau nicht jeden Kilometer der Strecke detailliert durchzuplanen und vor allen Dingen nicht an allzu rigiden Vorstellungen über die Reiseroute festzuhalten. Flexibel ist, wer auf der Strecke immer wieder loslassen kann und die Fahrt genießt, wo immer sie langführt. Wenn Sie das hören, dann werden Sie denken, ja, das ist doch eigentlich alles ganz selbstverständlich, mache ich auch so. Aber tatsächlich belegen Meta-Analysen, dass wir diese Flexibilität verlieren. In den letzten 30 Jahren haben perfektionistische Denkstile kontinuierlich zugenommen in unserer Gesellschaft. Wir haben es heute gerne ordentlich und strukturiert, nach festen Vorstellungen und am liebsten alles gerahmt und laminiert. Studien zeigen auch, dass heute bereits kleine Erwartungsabweichungen schon zu Irritationen und zu Stress führen. Teilweise sogar zur richtigen Selbstentwertung. In einer Befragung von 2000 jungen Menschen im Alter bis 29 stimmte erschreckenderweise knapp die Hälfte der folgenden Aussage zu: Wenn etwas anders läuft als geplant, bin ich schachmatt. Seit längerem diskutieren Wissenschaftler, was zu einer solchen Entwicklung geführt haben kann. Eine Vermutung ist, dass gerade junge Menschen heute in einer Welt aufwachsen, die weniger verlässlich ist. Wenn aber das Bedürfnis nach Stabilität außen nicht erfüllt wird, wandert es nach innen. Man misst, überwacht und kontrolliert sein Leben und entwickelt hohe Leistungsstandards und Selbstanforderungen an seine Gesundheit, seine Ernährung, seinen Schlaf, an den Lebenslauf schlechthin und natürlich das Social-Media-Profil. Jede Zielverfehlung wird als persönliches Scheitern gesehen und jede Planabweichung als Kontrollverlust. All das geschieht nicht aus übersteigertem Ehrgeiz, sondern mehr, weil die Angst auf diese Weise erträglich gemanagt wird. Hinzu kommt eine mediale Logik, die heute stark auf Gefahr ausgerichtet ist. Manchmal hat man den Eindruck, die Welt sei nur noch ein einziger gefühlter Risikokatalog. Nicht mal mehr Nutella oder Pommes frites kann man bedenkenlos essen. Die Dinge sind entweder moralisch hochverwerflich oder sie machen Krebs. Irgendwas ist immer. Und wenn man etwas neunmal klugen Bloggern glauben darf, kommt Rotwein sogar direkt aus der Hölle. Bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch. Ich bin als Arzt immer für den Schutz der Gesundheit. Aber mich interessiert eben auch die psychologische Seite extremer Haltungen. Daueralarm erzeugt irgendwann das Gefühl, sei ständig auf der Hut. Und deswegen klammern sich heute so viele an ihr Steuerrad und haben tierische Angst, vom geplanten Kurs abzukommen. An Backbord Lao Zilla, an Steuerbord Charybdis. Und damit geht leider sehr, sehr viel während der Reise verloren. Einerseits die Unbeschwertheit, das Leben auch mal leicht zu nehmen, und andererseits die Zuversicht in seine eigenen Fähigkeiten als Kapitän auf dem Schiff. Denn in einer Welt, in der gefühlt alles gefährlich ist, lernt niemand Vertrauen, sondern nur noch Vorsicht. Natürlich sind Pläne an sich etwas sehr Sinnvolles. Wir setzen unsere Diät beispielsweise eher um, wenn wir einen detaillierten Ernährungsplan haben. Und auch das Lernen für eine Prüfung gelingt mit einem Lernplan im Vorfeld leichter, völlig klar. Aber Pläne, an die wir uns klammern, weil wir eigentlich Angst davor haben, uns auf etwas Unvorhergesehenes einzulassen, die machen uns nicht stärker. Mehr noch, sie können zu einer süchtig machenden Droge werden, von der man immer abhängiger wird. Je mehr man sein Leben strukturiert, desto aversiver reagiert man auf Abweichungen. Und wenn es dann mal anders kommt als erwartet, ist der emotionale Aufprall hart. Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt formulierte es einmal sehr treffend: Je planmäßiger der Mensch vorgeht, umso wirkungsvoller trifft ihn der Zufall. Nebenbei bemerkt, sind zu detaillierte Pläne auch keine Garantie, im Leben besser voranzukommen. Irgendetwas übersieht man nämlich immer. Das war schon bei unseren Vorfahren so. Kürzlich las ich den Text eines Historikers über unseren Urgroßvater Ötzi. Er hatte sich vor ungefähr 5000 Jahren für seine Reise über die Alpen äußerst penibel vorbereitet und an fast alles gedacht. Klamotten, Werkzeuge, ein Messer und natürlich was zu essen. Angeblich soll er sogar einen Klumpen Birkenholzpilz gegen Wurmbefall dabei gehabt haben. Nur, dass ihn jemand mit einer Fernkampfwaffe verfolgen könnte, das hatte er übersehen. Er trug keinerlei Fellschutz. Und so traf ihn ein Pfeil tödlich in die Schulter. Die ganze Planerei war letztlich also völlig vergebens, weil die Zukunft einen überraschenden Haken schlug oder, sagen wir, Pfeilschoss. Ähnlich muss es wohl dem armen Achill mit seiner Ferse gegangen sein. Naja, die Geschichte zeigt, übertriebene Pläne geben uns oft nur die Illusion von Sicherheit. Und der letzte Punkt, so richtig reizvoll machen sie das Leben auch nicht. Das meiste und Beste erleben sie eigentlich immer dann, wenn sie vom Kurs abkommen. Seien Sie ehrlich und überlegen Sie mal, wie viel Sie im Leben schon glücklichen Fügungen verdanken und nicht dem Plan. Wie viele Freundschaften in Ihrem Leben haben sich ganz zufällig ergeben? Welche interessanten Jobangebote waren nicht das Ergebnis einer akribischen Recherche, sondern eines unerwarteten Tipps von einem Bekannten? Auf welche schöne Urlaubsidee sind Sie schon alleine durch eine spontane Anzeige in der Zeitung oder im Internet gekommen? Liebe Hörer, wenn Sie auch nur auf eine dieser Fragen mit einem Ja antworten können, zeigt das, oft machen wir Entdeckungen, wenn uns etwas zufällt oder dort, wo wir Pläne vielleicht sogar ganz bewusst mal aufgeben. John Lennon schrieb in dem Song Beautiful Boy dazu einen passenden Vers. Er lautet: Leben ist, was dir passiert, während du fleißig andere Pläne machst. Das ist übrigens nicht nur ein Songtext, sondern wissenschaftlich gut belegt. Wenn man Menschen mit erfüllten Biografien befragt, was ihr Leben rückblickend einzigartig gemacht hat, antwortet keiner von ihnen, dass es so herrlich strukturiert ablief und dass sie immer die volle Kontrolle über alles hatten, sondern sie antworten, dass sie sich immer wieder auf unvorhergesehene Ereignisse einließen. Entscheidend war aber, dass sie solche Zufälle auch als Chancen erkannten und aktiv nutzten und Abweichungen von ihren hohen Erwartungen nicht als Pech oder Versagen interpretierten. Ich möchte Ihnen ganz passend dazu eine, wie ich finde, wunderschöne Geschichte eines Mannes erzählen, der zu einem, ja, man kann sagen, sehr bekannten Gegenbeispiel wurde eines minutiös durchgeplanten Lebens. Dieser Mann arbeitete in den 1970er Jahren in Los Angeles als Zimmermann und baute Küchen, Regale und Türen in Häuser ein. Und an einem Sommertag des Jahres 1975 bat ihn ein Filmregisseur, der ein Casting für ein künftiges Projekt vorbereitete, dass er doch den jungen Schauspielern bitte ein paar Texte vorlesen möge. Er sagte ja und tat das so lässig und unangestrengt, ohne irgendwelche Schauspielerallüren, dass er selbst die Rolle angeboten bekam. Ganz überraschend. Und ein paar Monate später spielte er eine der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte. Und zwar Han Solo in Star Wars. Der Zimmermann war der unbekannte Harrison Ford und der Regisseur war George Lucas. An diesem Sommertag sprang eine der Türen, die er sonst für andere einbaute, ganz zufällig einen Spalt weit für ihn selbst auf. Er musste nur eintreten. Der Rest der Geschichte ist ihnen allen bekannt. Zukunft entsteht häufig nicht aus zielstrebiger Planung und dem Versuch ihrer peniblen Kontrolle, sondern aus der Beweglichkeit im Leben und der Bereitschaft, glückliche Fügungen zu nutzen, wenn sie sich ergeben. Nach dem Motto, nicht ich muss aber dringend, sondern ach, warum eigentlich nicht? Führen Sie Ihr Leben nicht wie ein Atomkraftwerk oder ein virologisches Hochsicherheitslabor. Begraben Sie zu starre Vorstellungen lieber auf See und nehmen Sie den Flussverlauf so, wie er kommt. Am besten wäre, Sie bewahren sich jeden Tag ein paar Freiräume, an denen Sie sich etwas treiben lassen. Sei es, dass Sie sich auf ein ungeplantes Gespräch mit einer Person an einer Straßenecke einlassen oder am Abend spontan eine Theatervorstellung besuchen oder vielleicht eine Bildungsreise mit völlig fremden Menschen über ein verlängertes Wochenende unternehmen. Lassen Sie sich auf ein Dorffest einladen oder gehen Sie einfach hin, wenn es keiner tut. Wer weiß, wen Sie kennenlernen. Auf einem solchen Fest machte Paul McCartney die Bekanntschaft mit John Lennon. Eigentlich hat er gar nicht geplant hinzugehen und auch keine Lust, aber er hat's getan. Und Sie wissen, was draus wurde. Reiten Sie die Wellen, die sich spontan unter Ihrem Kiel auftun und genießen Sie zufällige Strömungen. Was soll schon passieren? Sie können nur gewinnen. Und um noch einmal auf Ötzi zurückzukommen, etwas Birkenholzpilz für Wurmbefall können Sie ja sicherheitshalber mit an Bord nehmen. Wir haben soeben zwei Aspekte besprochen für eine gelingende Zukunftsgestaltung, die man als flexible Kontrolle zusammenfasst. Und trotz alledem hält jede Reise stellenweise immer auch ein paar, sagen wir, sehr unruhige Streckenabschnitte bereit, wie wir alle aus Erfahrung wissen. Und deswegen möchte ich Ihnen ein paar mutmachende Informationen zu Ihrem Schiff auf Ihren Weg mitgeben. Das ist nämlich sehr stabil und kann Vorkommnisse dieser Art deutlich besser wegstecken, als Sie möglicherweise glauben. Ich beginne mal mit einer Frage. Was glauben Sie? Wie viele Krisen werden Sie voraussichtlich in Ihrem Leben hart treffen? Das ist natürlich bei jedem anders. Aber die Untersuchung großer Populationen gibt uns ein paar verlässliche Durchschnittswerte. Mit Krise sind übrigens keine Lappalien gemeint, das sollte ich vielleicht vorwegschicken. Für meine Kinder ist der Tatbestand einer mittelschweren Krise bereits erfüllt, wenn sie mal den Müll rausbringen müssen oder Spülmaschine ausräumen sollen. Das ist Pubertät. Mit Krisen sind hier eher sogenannte Major Life Events gemeint, also Ereignisse, die einen im Leben fast kentern lassen, weil sie so schwer zu verwinden sind. Ich zähle mal auf, vielleicht der Tod eines geliebten Menschen, eine sehr schwere Erkrankung, ein schwerer Unfall, ein Gewaltverbrechen und natürlich auch Terror in jedweder Form. Also, zurück zur Frage, wie viele Krisen hat der Mensch? Ich verrate es Ihnen. Vorausgesetzt, Ihre Fahrt auf dem Fluss des Lebens dauert ungefähr 80 Jahre, erleben Sie während Ihrer Reise 3 bis 5 solcher schweren Schicksalsschläge. Die Sauerländer unter Ihnen sind möglicherweise überzeugt, dass es mehr sind, aber es ist nicht der Fall. Die Verhältnisse sind weltweit interessanterweise relativ ähnlich. Das hat gerade eine internationale Bevölkerungsstudie anhand von 70.000 Personen zeigen können. Und jetzt kommt die gute Nachricht, die ich Ihnen eigentlich überbringen wollte. Die Erholung Von solchen Krisen ist der Normalfall nicht die Ausnahme. George Bonanno vom Teachers College in New York konnte in Längsschnittstudien zeigen, nur 10, maximal 15% erleiden langfristig Schäden an mehreren Teilen des Schiffs, die sich so auch nicht ohne weiteres beheben lassen, zumindest nicht vollständig. Bei weiteren 20% wird zwar, ich bleibe in der Schiffssprache, viel Interieur zerstört, aber das meiste kann repariert werden, der Rumpf bleibt jedenfalls intakt. Und jetzt kommen wir zur großen Mehrheit. 65%, also gerundet 2 von 3, weisen eine sogenannte resiliente Trajektorie auf, wie es so schön heißt. Das ist sehr viel Latein, heißt übersetzt, durch den Aufprall schwankt es kurzfristig an Deck, aber die Betroffenen bringen ihr Boot schnell wieder in Mittellage, rücken ihre Mütze zurecht und fahren einfach weiter. Und wissen Sie, warum das der Fall ist? Erstens, weil sich manche Krisen als kleiner herausstellen als befürchtet. Und zweitens, und das ist eigentlich der noch viel schönere Grund, weil sich Menschen im Sturm oft als bessere Kapitäne herausstellen, als sie es jemals für möglich gehalten hätten. Ich bin noch nicht am Ende mit meinen guten Nachrichten. Im Verlauf der Reise werden sie sogar wissenschaftlich nachweislich immer gelassener. Wussten Sie das? Es gibt eine lustige Erinnerung, die ich habe an eine Sprechstunde, wo ein älterer Herr mich besuchte und mir sagte, Herr Busch, je älter ich werde, desto besser war ich früher. Wir lachten beide, als er mir das sagte. Ich fand seinen selbstironischen Humor unfassbar sympathisch. Und dann fügte er etwas ernster hinzu. Aber wissen Sie was? Gleichzeitig gewinne ich heutzutage schneller meine Mitte zurück als früher. Das fand ich ganz toll. Und genau so ist es. Ein Forschungsteam von der Duke University in Durham zeigte vor einigen Jahren anhand von 3.575 älteren Erwachsenen, was der Herr mir gegenüber äußerte. Schicksalsschläge werden umso weniger belastend wahrgenommen, je reifer Menschen werden. Natürlich wird die Flussfahrt im Alter an sich nicht einfacher. Die Knochen tun weh, die Sehkraft lässt nach und auch die Kondition sinkt. Aber insgesamt kann man mit Krisen oft besser umgehen und blickt ihnen gelassener entgegen. Außerdem hat man gelernt, sich auf die wirklich relevanten Dinge zu fokussieren und weiß auch in aller Regel, auf wen man sich verlassen kann. Und nicht zuletzt blickt man zufrieden zurück auf das, was man schon erleben durfte und geschafft hat und gerät genau deswegen nicht mehr so schnell in Unruhe. Der römische Staatsmann und Philosoph Marc Aurel zitierte einst Heraklit mit einem weissagenden Satz. Er lautet, kein Mensch steigt zweimal in denselben Fluss. Ich finde, es lohnt sich, über diese klugen Worte einmal kurz nachzudenken. Der Fluss verändert sich und wir verändern uns über die Zeit. Und zwar ständig. Alles, was uns widerfährt, ist deswegen einzigartig. Das gilt auch für die schlimmen Ereignisse in unserem Leben. Entweder sie selbst kehren in der Weise nie wieder, oder wir selbst haben uns in der Zwischenzeit verändert, beispielsweise weil wir im Laufe der Zeit stärker oder klüger geworden sind, sodass uns die Angelegenheit weniger erschüttert als beim ersten Mal. Und genau deswegen darf man auch seine Erfolge hin und wieder Revue passieren lassen, die man im Leben schon feiern durfte. Und dabei darf man sogar gerne etwas übertreiben. Studien haben nämlich gezeigt, wenn man sich etwas besser in Erinnerung hat, als man eigentlich war, verstärkt es das Selbstvertrauen. Also, falls Sie gerade noch an Deck stehen, blicken Sie stolz durch die Heckscheibe auf den Flussverlauf, den Sie bereits erfolgreich durchschifft haben. Und seien Sie dabei gerne ein kleiner Held, solange Sie nicht maßlos übertreiben. Es hilft Ihnen, beim Blick durch die Bugscheibe Ihrer Reise mit Kraft und Zuversicht fortzusetzen. Wer sich an Gelungenes in der Vergangenheit erinnert, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress in der Zukunft. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch eine Angelegenheit ansprechen, die mir sehr am Herzen liegt. Wie Sie sich vielleicht vorstellen könnt, spreche ich mit meinen Klienten sehr häufig über die Zukunft. Und immer wieder fällt mir dabei auf, dass Menschen heute eine recht, gerade Vorstellung von ihr haben. Ich ertappe mich selbst übrigens auch oft dabei. Wir erwarten, dass sich die Dinge vorhersehbar entwickeln, so als könnte man sie skalieren, so als wäre der Strom des Lebens eher so ein betonierter Kanal, in dem das Wasser zwischen zwei Mauern schnurstracks geradeaus fließt. Und manchmal kann man eine solche Anspruchshaltung an das Leben auch mit einem kleinen Test aufdecken. Darüber habe ich in meinem Buch Kopf hoch schon in einem anderen Zusammenhang geschrieben. Ich bitte meine Klienten dann, doch mal bitte einzuschätzen und aufzuzeichnen, wie sich wohl ihre Gesundheit, ihre Liebe oder ihr Glück über die nächsten Jahre entwickeln würde. Und dann gibt man ihnen einen Stift in die Hand und ein Blatt und erstaunlicherweise zeichnen sie dann nahezu immer gerade Linien. Meist weisen sie leicht nach oben, auch schon mal nach unten, aber fast immer verlaufen sie schnurstracks gerade. Die Wahrheit ist aber eine völlig andere. Nichts verläuft wirklich gerade im Leben. Das Grundprinzip des Menschen ist die Schwankung. Also eher so ein bisschen wie ein Aktienkurs mit vielen kleinen Zacken und gelegentlich auch ein paar größeren Sprüngen in beiden Richtungen. Mal sind wir gesund, mal sind wir schwer von Krankheit gezeichnet, mal folgen gleich mehrere berufliche Erfolge aufeinander, gefolgt von Zeiten, in denen uns nichts gelingen will. Mal haben wir Phasen, in denen wir ganz zufrieden sind mit uns und mal kotzt uns alles geradezu an. Es fällt uns äußerst schwer, das zu akzeptieren. Menschen lieben nämlich schnurstracks gerade Verläufe, am besten natürlich, wenn sie nach oben zeigen. Und wenn das mal nicht der Fall ist, vielleicht weil man gerade ein paar Beschwerden oder Probleme hat, dann ist die Enttäuschung groß. Kleine Aktionäre beispielsweise verkaufen ihre Aktien oftmals schon bei kleinsten Kursschwankungen, weil sie denken, ach du je, der Niedergang setze sich jetzt ewig fort. Das bewahrheitet sich aber, zumindest in den allermeisten Fällen, nicht. Es geht auch wieder nach oben. Weil Kurven ein ganz normaler Bestandteil jeder zeitlichen Entwicklungen sind. Auch der Fluss des Lebens macht unvermittelt immer wieder ein paar scharfe Kurven und biegt mal in die eine oder in die andere Richtung ab. Und mal geraten wir dabei in Stromschnellen, in denen wir mit sehr viel Anstrengung navigieren müssen, und mal geraten wir in seichtes Fahrwasser, in dem wir so ein bisschen vor uns hin dümpeln und kaum vom Fleck kommen. Nicht umsonst sagt man, the future is wild. Aber man darf getrost darauf vertrauen, dass uns die Zukunft immer wieder in neue blühende Landschaften bringt. In dieser Wildheit liegt eine gute Nachricht. Die allermeisten negativen Zustände im Leben sind nicht anhaltend, sondern vorübergehend. Falls Sie also beispielsweise Schmerzen nach einer Knie-OP haben, dürfen Sie darauf vertrauen, dass diese auch wieder vorbeigehen. Wenn Sie einen belastenden Gerichtsprozess durchleben, dürfen Sie ebenfalls darauf vertrauen, dass die Angelegenheit irgendwann befriedet sein wird. Und wenn Sie als junge Eltern überfordert sind, weil die Betreuung Ihrer kleinen Kinder gerade besonders anstrengend ist, dürfen Sie auch darauf vertrauen, dass vieles leichter wird, wenn Sie älter werden. Irgendwann schlafen Sie nämlich bis mittags. Wie angenehm. Jede Belastung hat ihr Ende und erfährt irgendwann Erleichterung oder Linderung. Umgekehrt halten natürlich auch die schönsten Momente nicht ewig an. Die Phasen, in denen wir verliebt sind und Schmetterlinge im Bauch haben, körperlich in Topform sind oder beruflich große Erfolge genießen, sind ebenfalls endlich. Alles, das Gute wie das Schlechte, kommt und geht. Wer dieses Prinzip nicht nur oberflächlich versteht, sondern wirklich verinnerlicht, der kann Ruhe in sich finden, weil es hilft, weniger unheilvoll in eine neblige Zukunft zu blicken. Eine uralte Erzählung aus dem Sufismus, die von dem persischen Dichter Fariduddin Attar überliefert ist, beschreibt das, wie ich finde, auf eine sehr schöne Weise. Ein König suchte nach einer persönlich bedeutsamen Botschaft für einen Ring. Sie sollte ihm in Zeiten der Verzweiflung helfen. Aber keiner seiner Weisen vermochte ihm einen klugen Vorschlag zu unterbreiten, außer einem alten Diener. Dieser sprach zum König, ich kenne eine Botschaft, das ist die einzige, die wirklich zählt. Er überreichte ihm einen Zettel und riet dem König, diesen Zettel im Ring zu tragen und ihn erst dann zu lesen, wenn alles gescheitert schien. Kurze Zeit später verlor der König sein Reich und floh vor seinen Feinden, bis er an einer Klippe vor einem Abgrund stand. Da öffnete er den Zettel im Ring und las die Botschaft. Da stand: Alles geht vorbei. Und tatsächlich kam es so. Die Verfolger verliefen sich im Wald und ließen von dem König ab. Er trommelte schnell seine Truppen zusammen und eroberte sein Land in kurzer Zeit zurück. Als er später triumphierend in die Hauptstadt zurückkehrte, entdeckte er in der jubelnden Menge den alten Diener. Der König rief ihn herbei und dankte ihm überschwinglich, woraufhin ihm dieser ins Ohr flüsterte: Erinner dich auch in diesem Moment an die Botschaft auf dem Zettel. Alles geht vorbei. Der König schaute den Diener noch lange nach. Plötzlich verstand er und empfand zum allerersten Mal Frieden in seinem Herzen. Liebe Reisende, die Sonne senkt sich etwas an diesem Tag, der mittlerweile, man kann sagen, zu einem Abend geworden ist. Und ich glaube, es wird Zeit anzulegen. Wir machen hier eine kurze Pause. Aber lassen Sie uns zum Schluss den zentralen Gedanken dieser Folge nochmal kurz auf dem Gehirn zergehen. Die Biografieforschung zeigt eindeutig, für eine gute Zukunftsgestaltung brauchen wir das, was man flexible Kontrolle nennt. Erstens: Gefahren rechtzeitig erkennen, indem man sorgfältig die Zeichen der Gegenwart liest und dabei die Zukunft immer wieder in den Blick nimmt. Aber zweitens, gleichzeitig die Verrücktheit, spontan zu sein, von Plänen ganz bewusst einmal abzuweichen und sich hin und wieder treiben zu lassen. Ein gelingendes und gleichzeitig glückliches Leben ist fast immer das Produkt aus diesen beiden Faktoren. Selbstverantwortlich zu sein bedeutet, immer wieder nach vorne zu blicken, um keine Felsen im Flussbett zu übersehen. Allen Stoikern zum Trotz, vielleicht hat unsere lineare Sichtweise hier ja auch ihre Vorteile, denn man strengt sich mehr an, wenn man weiß, dass man eben nicht jede Chance zweimal bekommt. Etwas Zukunft ist daher Pflicht. Aber strukturieren und kontrollieren Sie nicht jeden Kilometer Ihrer Reise. Natürlich mag unser Gehirn Vorhersagen, die eintreffen, aber glauben Sie mir, es leidet umso mehr, wenn überzogene Erwartungen nicht erfüllt werden. Also haben Sie sie am besten gar nicht erst. Denn eins steht doch fest: Die Zukunft kommt, aber meistens anders, als man denkt. Klingeln Sie deswegen noch heute bei einem Regisseur Ihrer Wahl und bieten Sie ihm an, eine neue Tür einzubauen. Vielleicht ist das der Beginn einer großen Karriere. Vielleicht ist das die klügste Form der Vorbereitung überhaupt. Nicht genau zu wissen, was im Detail alles auf einen zukommt, aber dafür viele spontane Entdeckungen machen zu dürfen, die plötzlich Türen aufstoßen, und gleichzeitig darauf vertrauen zu dürfen, dass man auch mit den unschönen Entwicklungen doch irgendwie umgehen kann, weil man ein erfahrener und gelassener Kapitän ist auf einem zumeist recht stabilen Schiff. In Island gibt es hierfür den schönen Ausdruck Peta Redast. Einfach übersetzt: Wir kriegen das schon hin. Alles fügt sich. Eine Einstellung, die von Handlungsbereitschaft, Gelassenheit und einem tiefen Vertrauen in sich geprägt ist. Das Wasser trägt einen weiter. Und einem so erfahrenen Seefahrervolk wie den Isländern, glaube ich, dürfen wir hier vertrauen. Ich gebe jetzt das Kommando ab und gehe in die Kombüse. Da esse ich, glaube ich, etwas Nutella und Pommes. Ist eine unglaubliche Kombination, glauben Sie mir. Ich weiß, dass ich damit zwar kurzfristig die Kontrolle über eine gesunde Ernährung aufgebe, aber irgendwie bin ich sicher, ich kann dem Tod gerade noch mal von der Schippe springen. Das wäre auch gut, denn in wenigen Tagen treffen wir uns hier bereits an Bord wieder. Auf dem zweiten Teil unserer Reise geht es auf unserem Schiff weiter den Fluss entlang in Richtung Zukunft. Aber wir werden auf ein größeres Schiff wechseln, denn es geht nicht mehr so sehr um jeden Einzelnen von uns selbst, sondern um unser schönes Land. Wie können wir als Gesellschaft Zukunft gestalten, von der sich jetzt schon so viele verabschieden? Es wird eine ganz besondere Folge, stellenweise auch etwas provokativ. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Start in die ersten Tage dieses noch frischen Jahres. Petri Heil für Sie alle.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.